Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ namassami. Was ich mir überlegt habe, worüber ich heute Abend sprechen könnte, sollte, habe ich gedacht, vielleicht einfach eine Erkundigung einzuholen über Ina, was ihr so gemacht habt in den letzten Wochen und was euch so interessiert, was so vielleicht die Schwerpunkte sind, so ein besonderes Interesse ist für euch. Aber dann habe ich es unterlassen und wie gedacht, Dhamma hat so viele verschiedene Blickwinkel und Nuancen und so weiter, dass man von wirklich sehr verschiedenen Seiten einsteigen kann und eigentlich immer auch etwas dabei ist, was hoffentlich für die meisten von euch dann am Ende hilfreich ist. Und heute ist mir eine Begebenheit eingefallen und zwar habe ich mich mit Korrekturarbeit von Vorträgen beschäftigt von unserem Lehrer Ajahn Sumedho. Und im Rahmen dieser Arbeiten ist mir so eine Geschichte eingefallen, die er erzählt hat, die mich sehr berührt hat, die ich sehr eindrücklich fand. Und zwar hatte das zu tun mit einer sehr persönlichen Geschichte von ihm und seinem Vater. Und er ist also, muss man sagen, nicht derjenige, der in seinem Leben, auch in seinem Mönchsleben vor allen Dingen, sehr viel über jetzt die Feinheiten seiner Familie, seines Familienlebens gesprochen hat. Aber zu dieser Gegebenheit kam er darauf zu sprechen, dass er also mit seinem Vater eigentlich eine recht schwierige Beziehung hatte von Anfang an. Und etwas, was ich persönlich fast etwas erstaunlich fand, dass er sagte, er hätte also als junger Mensch, als Junge, als Jugendlicher nie das Gefühl gehabt, dass sein Vater ihn liebt. Und später als junger Heranwachsender oder auch etwas älter Heranwachsender eher so das, den Eindruck gehabt, dass sein Vater sich immer von ihm so etwas bedroht gefühlt hätte, in so einer Defensivhaltung war ihm gegenüber, eine Distanzhaltung. Das ging so weit bis in sein Mönchsleben hinein. Ne? Muss ich vorstellen, er war schon bereits, weiß nicht, vielleicht zig Jahre Vorsteher, Abt von zwei großen Klöstern und kommt nach Hause und dann sagt ihm der Vater zur Begrüßung: Also, Sohn, hallo, schön, dass du da bist, aber eins will ich dir gleich sagen, wenn du hierhin kommst, dann musst du das tun, was ich sage. Hier habe ich also, hier führe ich das Regiment. Also auf amerikanische Art und Weise ausgedrückt. Sehr geradlinig und sehr zack, in your face sozusagen. Und das war so ein Ritual, was sich immer wieder wiederholt hat, wenn er so mal wieder auf Heimatbesuch war, so von in seinen Jahren der Abwesenheit eben zuerst in Asien und dann auch in England, wo er eben diese Klöster gegründet hat. Und diese Sache hat sich auch überhaupt nicht verändert, auch dann bis in das hohe Alter seines Vaters hinein, bis dann irgendwann es so war, dass es seinem Vater gesundheitlich sehr schlecht ging, er also massiv abbaute, kriegte also alle möglichen Formen von Arthrosen und kriegte auch Parkinsons, die Parkinsons-Krankheit noch obendrein und wurde dann irgendwann mit fast 90 Jahren in ein Altenheim eingeliefert, wo er dann also den ganzen Tag im Bett lag, konnte sich kaum noch bewegen, gerade noch so eben die Augen bewegen und sprechen konnte er auch noch und war also in seiner Bewegungsfreiheit Freiheit vollkommen eingeschränkt. Und Ajahn Sumedho hat ihn dann besucht in diesem Pflegeheim. Und ich weiß nicht, ob er ihn in dieser Situation auf ähnliche Art und Weise begrüßt hat. Er konnte natürlich nicht mehr sagen, hier habe ich das Regiment und hier hast du zu tun, was ich sage, weil er da nicht der Chef war im Pflegeheim. Aber Ajahn Sumedho hat sich gedacht, vielleicht gibt es hier eine Möglichkeit, irgendwie ein bisschen mehr Kontakt zu haben, also einen anderen Kontakt zu haben, als ich ihn vorab hatte zu ihm. Und er war sehr zögerlich und hatte vorher mit seiner Schwester gesprochen über seinen Vater und seine Beziehung zu seinem Vater. Und sie hatte ihm irgendwie etwas gesagt, was er vorher bei ihm nicht gesehen hatte, dass er eigentlich ein sehr fürsorglicher Ehemann war. Also seiner Frau gegenüber, Ajahn Sumedhos Mutter gegenüber, sehr fürsorglich, sich sehr um sie gekümmert hat, auch wenn sie sich nicht gut fühlte oder nicht mehr so in Topform war, dann also wirklich Initiative übernommen hat und sich sehr eben so dieses klassische Bild, er ist ja praktisch, man könnte sagen, so in der viktorianischen Zeit groß geworden, in seiner eigenen Konditionierung hat ihn auf eine Art und Weise geprägt, dass er also der Versorger war, derjenige, der eben arbeiten ging, in der Schweiz würde man sagen, der Schaffe ging, und die Frau war für den Haushalt und für die Wäsche zuständig und so weiter. Und ziemlich klare Absprachen und Abmachungen, also lange bevor solche Dinge wie Frauenrecht und Feminismus und so weiter überhaupt auf den Plan traten. Aber was seine Schwester ihm klar gemacht hatte, er war sehr fürsorglich, hatte eine sehr liebevolle und fürsorgliche Art seiner Frau gegenüber. Und das hat ihm also zu denken gegeben und hat ihm gesagt, oh, wenn das so ist, da ist also Liebe da irgendwo, vielleicht ist die auch irgendwo da mir gegenüber. Und ist dann im Pflegeheim dann mit praktisch unter diesen Hinweisen seiner Schwester auf seinen Vater zugegangen und hat gesagt, ich möchte dich gerne mal massieren. Würdest du mir gestatten, dass ich dich massiere? Ja, also zum Beispiel in thailändischen Klöstern ist es übrigens gang und gäbe, dass Mönche sich gegenseitig Massagen offerieren. Meistens ist es natürlich von Junior an den Senior, aber es kann durchaus auch mal in umgekehrte Richtung gehen. Sodass man also das praktisch als eine Art Ehre empfindet, einen Seniormönch, einen Ajahn oder einen Longpo eine Fußmassage oder eine sonstige Massage geben zu können. Und Ajahn Sumedho hatte das natürlich auch drin, hatte das auch praktiziert in seiner Zeit in Thailand und dachte, dies ist eine Möglichkeit, wo ich das mal anwenden kann, meinem Vater gegenüber, auch aus Dankbarkeit ihm gegenüber. Und als er ihm den Vorschlag machte, sagte sein Vater nur ganz schroff, ach, das brauche ich nicht, das musst du nicht machen. Und er sagte zu ihm dann, aber ich möchte das gerne machen, das würde ich wirklich gerne tun. Ach, das brauchst du nicht, das ist nicht nötig. Und er ist aber dann dran geblieben und sagt, aber ich würde das wirklich gerne machen. Und dann, das war dann so die erste kleine Öffnung, dass der Vater dann fragte, das möchtest du wirklich gerne tun? Er sagte, ja, das möchte ich machen, das möchte ich dir wirklich gerne anbieten. Und dann hat sich tatsächlich sein Vater sozusagen erweichen lassen, also quasi die Erlaubnis gegeben, dass er ihn also berühren könnte. Das ist das erste Mal, dass überhaupt Berührung stattgefunden hat. Es hat also gerade in der Generation Väter gegeben, die nie ihre Söhne berührt haben, wahrscheinlich ihre Töchter auch nicht. Aber ich habe es sehr oft gehört, in der Generation, die Schwierigkeiten haben, überhaupt jeglichen Berührungskontakt sowohl zu geben als auch zuzulassen. Und so hat also dann Ajahn Sumedho seinem 90-jährigen Vater, der völlig hilflos und bewegungslos da im Bett lag, eine Massage gegeben. Nicht nur eine Fußmassage, also eine Massage von oben bis unten, das ganze Programm. Und der Vater hat das genossen, hat das entgegengenommen. Und es war die erste wirklich warme, deutliche, man könnte sagen, Herzenskontakt zwischen den beiden. Und Ajahn Sumedho hatte tatsächlich dann in dem Moment auch praktisch, es war ein nonverbales Feedback, das Feedback, mein Vater liebt mich, er liebt mich tatsächlich. Nach so langer Zeit, nach 90 Jahren. Interessant. Ich fand diese Geschichte sehr interessant. Nicht, weil ich einen ähnlichen Hintergrund habe, also meine Beziehung zu meinem Vater war eine ganz andere. kann man damit eigentlich gar nicht vergleichen, aber einfach so diese, der Gedanke, dass also manchmal die Dinge nicht so sind, wie sie scheinen. Dass also das, was als schroff, kalt und vielleicht sogar abweisend herüberkommt, nicht unbedingt bedeuten muss, dass da keine Liebe, keine Fürsorge, keine wärmeren Gefühle und Zuwendungen dahinter sind. Und diese Geschichte übrigens hat er erzählt im Zusammenhang mit dem Thema Dankbarkeit zu zeigen gegenüber Menschen, gegenüber man durchaus Dankbarkeit zeigen könnte. Ja, und ich denke, viele von uns werden sich vielleicht auf ähnliche Art und Weise daran erinnern, wie wir, als wir jünger waren und vielleicht in unseren rebellischen Phasen waren, wie wir überhaupt keine Dankbarkeit hatten gegenüber dem, was uns da von unseren primären Bezugspersonen, von unseren Eltern entgegengebracht wurden, sondern mehr die Haltung hatten, das steht mir zu, oder es praktisch auch quasi per Automatik entgegengenommen, angenommen, gar nicht darüber reflektiert, dass da überhaupt jemand ist, der sich also um einen wirklich echt sorgt und Gedanken macht und einem wirkliche Liebe entgegenbringt. Und erst später, viele von uns haben das dann ein bisschen Zeit gebraucht, im Laufe der Jahre wird einem dann plötzlich klar, was da eigentlich im Rückblick, was da eigentlich passiert ist. Ne? Dass da durchaus Menschen waren, die innerhalb ihres Rahmens, ihrer Beschränkung natürlich, ihrer Konditionierung auch, könnte man sagen, ihr Bestes getan haben, um dafür zu sorgen, dass wir gut in die Spur kommen. Dass wir also ein Leben haben, was sich für uns förderlich entwickelt. Ich habe eben erwähnt, also diese, man könnte sagen, Tradition oder diesen Brauch in thailändischen Klöstern, dass man Senior-Mönchen Massagen offeriert, nicht nur Massagen offeriert, man offeriert natürlich alle möglichen anderen kleine Aufmerksamkeiten. Es sind immer irgendwelche Menschen zuständig, um sich um das Wohlergehen von älteren Mönchen zu kümmern. Das geht bis ins Detail des Säuberns der Kutis und manchmal geht es sogar so weit, dass man denen dann auch Pflege angedeihen lässt, wenn die nicht mehr in der Lage sind, sich so selbst und ihrem Körper entsprechend zu kümmern. Und ein anderer wichtiger Brauch, der mir in Thailand sehr aufgefallen ist, der bei uns sich so kulturell, würde ich jetzt mal sagen, nicht so etabliert hat. Der Hintergedanke ist schon da, aber es ist nicht als Usus etabliert hat, ist so dieses offizielle Zeigen von Dankbarkeit. Dieses Katanyo, der Ausdruck von Katanyo heißt so, also wer von euch ein Partywort will, dieses Ausdruck verleihen von Katanyo, Dankbarkeit gegenüber Menschen, gegenüber denen man erstmal natürlich vielleicht ganz spontan Dankbarkeit verspürt, das ist nicht besonders schwierig. Ich verspüre zum Beispiel Dankbarkeit gegenüber meinem Lehrer Ajahn Sumedho, da muss ich mich nicht groß verbiegen, um dieses Gefühl an die Oberfläche zu bringen. Die Dankbarkeit gegenüber meinen Eltern ist gewachsen im Laufe meines Lebens, kurioserweise gerade auch im Klosterleben, ist mir das dann zu Beginn in den ersten Jahren bewusst geworden, was ich eigentlich meinen Eltern schulde. Also schulde jetzt allerdings im guten Sinne, nicht im Sinne von einer Schuld, wo ich die Obligation habe, sie zurückzuzahlen, sondern wirklich etwas auch vielleicht ihnen entgegenzubringen, zu zeigen, ja, ich habe es registriert, da ist sehr viel von euch gekommen, ihr habt sehr viel getan für mich und ich möchte das gerne auch ausdrücken, dass ich das bemerkt habe, dass ich das registriert habe. Und es war zum Beispiel, wenn ich auf meine Geschichte zurückblicke, eine sehr berührende Situation, als meine Eltern das wirklich auch registriert haben, als von mir diese Gesten kamen. Natürlich nicht auf die traditionelle Art und Weise, wie das in meinem thailändischen Umfeld geschieht. Das wäre aufgesetzt gewesen und künstlich gewesen. Aber für mich ist es dann wirklich etwas gewesen, was vom Herzen gekommen ist. Einfach weil ich gemerkt habe, so weniger der Bezug der zwanghafte Ego-Bezug, also der zwanghafte Bezug um mein eigenes kleines Selbst, besser ausgedrückt, je mehr das abnahm, also je weniger das wurde, je mehr das abnahm, dieser zwanghafte Bezug um das kleine Selbst, desto größer war Raum da für eben diese, wie zum Beispiel Gefühle der Dankbarkeit, der Wertschätzung. Aha, da ist etwas passiert, was ich über Jahre nicht registriert habe. Und jetzt bemerke ich, aha, das ist doch etwas, was es wert wäre, jetzt diesen Menschen auch mitzuteilen, sie wissen zu lassen, dass es angekommen ist, es bewusst registriert wurde. Und dann natürlich später im Leben, ich möchte jetzt nicht zu viele persönliche Geschichten erzählen, aber waren auch ziemlich, Gott sei Dank, würde ich sagen, viele Gelegenheiten da, wo ich das auch sehr handfest ausdrücken konnte. In der thailändischen Tradition gibt es regelrechte Anlässe, ne, im Laufe des Jahres, wo dann zum Beispiel Leute ins Kloster kommen und dann Dankbarkeit ausdrücken gegenüber dem, was sie vom Sangha jetzt und vom Mönchsangha bekommen haben. Dann werden die Mönche aufgereiht und dann wird duftendes Wasser über ihre Hände geschüttet und die Menschen zeigen ihre Dankbarkeit. Es findet also statt in Form eines Rituals. Und ich erinnere mich, als ich an das erste Mal an so einem Anlass teilnahm, kam mir das Ganze ein bisschen sehr künstlich vor und auch ein bisschen übertrieben. Das entsprach nicht unbedingt meiner kulturellen Konditionierung. Aber als ich das so ein bisschen zurücksetzen konnte, konnte ich auch registrieren, dass es etwas sehr Schönes war, etwas sehr Wunderbares war, ne, auf diese Art und Weise. Manchmal eben wurde Dankbarkeit natürlich ausgedrückt von Leuten, die man gar nicht kannte, weil man mehr als Repräsentant, also als Repräsentant des Sangha fungierte. Und die Menschen, die das dem Sangha oder den Angehörigen des Sangha darbrachten, waren ebenfalls zum Teil Repräsentanten eben der Laiengemeinschaft der Männer und Frauen, die also im engen Bezug stehen zum monastischen Sangha und sich in Dankbarkeit und Wertschätzung auf diese Art und Weise verbunden fühlen. Und dann eben um diesen formellen Anlass dazu benutzt, um das auch auszudrücken. Und das war zum ersten Mal dann eben meinen kritischen, typisch christlichen, westlichen Geist hinter mich lassen konnte, und dann durchaus eine sehr herzerwärmende Angelegenheit. Und ich denke, solche Aspekte, wie zum Beispiel dieser Aspekt der Dankbarkeit und Wertschätzung und die Möglichkeiten, diese auch zum Ausdruck zu bringen, ist vielleicht etwas, was so im westlichen spirituellen oder sagen wir jetzt mal hier konkret im buddhistischen Kontext, im Dhamma-Kontext, gar nicht so besonders oft erwähnt wird. Da geht es sehr viel um Meditationsmethoden, um Techniken, natürlich auch um bestimmte Themen, formelle Themen aus der buddhistischen Lehre, wo es um Geistesschulung, geistiges Entfalten geht. Aber solche Dinge, die ja auch durchaus etwas mit dem Entfalten und Entwickeln des Herzens zu tun haben, wenn sich unser Herz öffnet für Empfindungen der Dankbarkeit und Wertschätzung, dann passiert etwas. Ne? Ja, wie ich schon sagte, es öffnet sich etwas. Wir werden etwas empfänglicher für unser Gegenüber. Wir kommen nicht mehr so sehr von egoistischen oder egozentrischen Erwartungen, Verhaltenserwartungen oder irgendwelchen Forderungen vielleicht sogar, was diese Person tun könnten oder tun sollten. Sondern Dankbarkeit in ihrer feinsten Form oder erhabensten Form stellt natürlich keine Erwartungen, möchte irgendwie etwas dafür zurückerhalten. Noch nicht einmal, dass es jetzt vielleicht auf eine besondere Art und Weise registriert wird, sondern das Herz möchte eben, wenn es sich eben für diese Empfindung bereit findet, möchte diese Empfindung auch ausdrücken. Und das ist etwas sehr Schönes, was einen sehr guten Einfluss hat, nicht nur auf uns individuell, sondern auch auf unser menschliches Miteinander. Und natürlich, manchmal können wir dann in Zeiten, wo vielleicht gerade jetzt, wenn wir jetzt Bezug nehmen zur heutigen Zeit, wenn wir jetzt uns anschauen, wie es gegenwärtig ausschaut in unseren Gesellschaft, jetzt hier in der westlichen Gesellschaft, in der Schweiz, in Deutschland, in Italien, Frankreich und so weiter, in den Ländern, wo wir vielleicht ein bisschen im Kontakt sind. Da ist Dankbarkeit jetzt nicht unbedingt eine Emotion, die hoch im Kurs steht, oder? Dass die Menschen Dankbarkeit, dankbar sind für das, was die Menschen für sie tun, die da schwierige Entscheidungen zu treffen haben, die an den Hebeln sitzen und entscheiden müssen, was machen wir jetzt? Ne, was sind unsere nächsten Schritte, um die Gesellschaft auf eine Art und Weise zu führen, zu leiten, dass also möglichst wenig Ungemach entsteht, möglichst wenige Wesen geschädigt werden oder in existenzielle Nöte geraten, in immense Schwierigkeiten geraten. Und natürlich jetzt bezüglich auf das, was wir gerade erleben, bezogen auf die Pandemie, sogar eben vom Leben bedroht sind. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich das sehr nachempfinden kann und nachfühlen kann, wie sich da einige Menschen, das sind eine ganze Reihe, wenn man sich die gesamten Länder auf der Welt vornimmt, die eben mit den gegenwärtigen Herausforderungen zu tun haben, wenn es diese Menschen vorstellt, wie die sich manchmal auch die Nächte um die Ohren schlagen und sich die Köpfe zermartern und die Herzen vielleicht auch. Was ist der beste Weg? Was ist der beste Weg vorwärts? Und dann innerhalb einer großen Ungewissheit und Unsicherheit. Und wir verlangen Gewissheit, oder? Wir verlangen Sicherheit. Wir verlangen, dass Entscheidungen getroffen werden, die nach unserer Fasson stimmig sind, Hand und Fuß haben und das Problem ein für alle Mal lösen. Aber Tatsache ist, dass es sehr unsicher ist, oder? Darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Darüber können wir durchaus diskutieren, dass die Dinge unsicher sind, dass niemand so recht weiß, wie es jetzt bezogen auf die aktuelle Situation konkret weitergeht, wie sich die Dinge entwickeln. Ich finde es wohltuend, wenn überhaupt jemand in der Lage ist, das sagen zu können und zugeben zu können, dass die Dinge unsicher sind. Aber dass die Dinge unsicher sind, ist fast eine Binsenwahrheit aus der buddhistischen Lehre. Ne? Wir kennen alle das kleine magische Zauberwörtchen Anicca. So oft hört man das, immer wieder wird es runtergebetet in so und so viel Dhamma-Vorträgen und Präsentationen. Aber wenn wir dann wirklich sehr oft davon direkt betroffen sind, vergessen wir es. Ne? Wir vergessen, dass viele Dinge in unserem Leben einfach ungewiss und unsicher sind. Und vergänglich sowieso. Aber Nietzsche ist nicht nur Vergänglichkeit, sondern auch Ungewissheit und Unsicherheit. Und unsere Existenz ist unsicher und ungewiss. Auch ohne Pandemie, ohne Corona. Ohne die Umweltprobleme, die wir haben, die massiven Probleme, die da im Hintergrund sowieso auch auf uns warten. Auch ohne das ist unsere Existenz unsicher und ungewiss. Dann stellt sich natürlich die Frage, was ist gewiss, was ist verlässlich? Worauf können wir wirklich bauen? Was gibt uns einen Halt? Es gibt uns einen Halt in unserem Leben, dass wir nicht von den Turbulenzen, das, was wir im Außen wahrnehmen, natürlich in der äußeren Welt, aber natürlich auch dann von den Auswirkungen, die das in unserem Inneren, in unserem eigenen Herzen, in unserem eigenen Geist auslöst, dass wir von diesen Turbulenzen nicht hin und her geschaukelt werden, manchmal regelrecht hin und her geworfen werden, sodass wir nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. Und der klassische Hinweis, einer der klassischen Hinweise, würde ich jetzt mal sagen, den wir haben, den wir im Buddhadamm haben, ist, dass wir in unserem Herzen, in uns selbst, eine Zuflucht haben. Etwas, was verlässlich ist, worauf wir in jeder Situation bauen können, worauf wir uns in jeder Situation rückbesinnen können, auch wenn das Leben uns beutelt und große Turbulenzen auf uns warten. Selbst wenn wir dann in so einer Situation sind, wie der Vater von Ajahn Sumedho, von dem ich erzählt habe, wenn wir vielleicht irgendwann in einer ähnlichen Situation sind. und wirklich in unserer Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind, nicht mehr aus dem Bett können, anscheinend nicht mehr auf Party können oder nicht mehr verreisen können. Wie in der Schweiz streiten sich die Leute darüber, ob man Skifahren soll oder nicht. Man, die haben Probleme. Wo ist unsere Zuflucht? Wo ist das, was uns hält, was uns trägt, wenn die Dinge turbulent werden? Und wir sagen ja sehr oft im Dhamma-Zusammenhang, wenn die Dinge turbulent werden, wenn wir wirklich gefordert sind, genau das ist die Zeit, wo wir sehr viel lernen können. Wenn alles bequem ist und easy ist und so weiter, vergiss es, ist nicht sehr hohes Lernpotenzial. Ajahn Chah zum Beispiel würde sehr, sehr oft manchmal so seine Schüler fragen, na, wie geht's denn so? Sabai Mai? So, wie geht's denn? Und dann sagen wir, ja, gut. Und Sabai Di Mai, ne? Sabai Di heißt also, alles schön bequem, alles schön gemütlich. Das ist nicht so gut. Alles schön gemütlich, alles schön bequem ist, da ist kein Lernpotenzial, ne? Und man recht hat er natürlich. Zugegebenermaßen, wenn ich über mich selbst spreche, muss ich manchmal ein paar Mal schlucken. Manchmal brauche ich ein paar Momente, bis ich die jeweilige Lektion akzeptiert habe. Ich denke, aha, okay, das ist wieder gut. Okay, das ist jetzt, das fühlt sich jetzt so an. Hier ist ein gewisser Druck in mir. Ich kann ihn deutlich spüren. Vor allen Dingen, wenn ich eine Orientierung habe, sagen wir mal, im sehr stark im Körper gewahr sein, dann merke ich sehr schnell, aha, da ist was im Busch, bevor sich das mental ins Mentale ausufern und so weiter in die Kommentare und Subkommentare ergeht, habe ich den direkten Zugang, aha, hier wartet eine Herausforderung auf mich. Was ist mein Response darauf? Anstatt, was ist meine Reaktion? Die Reaktion ist immer blind und automatisch, beruht auf Unwissenheit, auf Avidya, wie wir im Buddhismus sagen. Avidya ist immer das blinde Reagieren. Ein Impuls kommt von außen oder von innen aus dem eigenen Geist und wir sind auf der Basis unserer Gewohnheiten hinweggefegt davon und finden uns irgendwann nach irgendeinem turbulenten Vortex am Ende einer Leidensspirale wirklich in Ungemach wieder. Ne? Wir schütteln uns und fragen uns, wie bin ich dahin gekommen? Wie bin ich in diese miserable Situation geraten? Und haben gar nicht gemerkt, dass wir dazu beigetragen haben, ne? Dass vielleicht der Impuls von außen kam. Aber das Leid, letztendliche Leid, haben wir kreiert durch unsere aktive, proaktive Beteiligung. Und wenn wir also jetzt darüber sprechen, über eine verlässliche Zuflucht oder einen verlässlichen Standort, einen Platz in uns, einen Ort in uns, von dem aus wir den Dingen möglichst bewusst, möglichst gewahr, möglichst offen eben, auch möglichst durchaus, um das viel zitierte Wörtchen Achtsamkeit reinzubringen, möglichst achtsam uns den Dingen widmen und zuwenden, dann sieht die ganze Sache schon ganz anders aus. Der Buddha schließlich, wenn wir über den Buddha sprechen oder das Wörtchen Buddha in der Anwendung, in der konkreten Anwendung uns vornehmen, dann bedeutet das jemand, der oder die erkennt, sich bewusst ist, unmittelbar bewusst ist. In Thailand benutzt man dieses Meditationsmantra, Bhutto. Das ist immer wieder diese mantrische Vergegenwärtigung, Wiedererinnerung, Bhutto. Jetzt in diesem Moment, ne, ist die Möglichkeit zu erkennen oder der oder die Erkennende zu sein. Und das ist weniger ein kognitiver Vorgang mit dem Intellekt, wo wir Überlegungen anstellen, sondern es ist ein unmittelbares Gewahrsein, ein unmittelbares Erkennen der Dinge, so wie sie sind. Das ist auch eine dieser Standardausdrücke, die wir in den buddhistischen Texten haben, die Dinge wirklich so sehen zu können, wie sie sind, das ist ein Zeichen von Weisheit und Erkenntnis. Und diese Dinge so sehen zu können, wie sie sind, kann man nur unmittelbar, wenn man unmittelbar verbunden ist mit den Dingen, wie sie sich eben in unserem eigenen Geist, in unserem eigenen Herzen darlegen. Nur dann, in dem Moment. Aha, kommen diese Aha-Momente, diese erkennenden Momente. Dies ist meine Realität in diesem Mann, in diesem Moment. Mit dieser Realität gehe ich nicht in den Clinch, nicht in den Widerstreit. Keine Einwände, sondern so ist es. Und das ist eben, wenn man sich in dieser Strategie, so würde ich es mal sagen, übt und trainiert und schult, wenn es sich mehr und mehr verselbstständigt und etwas wird, was wir uns zutiefst zu Herzen nehmen, uns wirklich als eben in dem Sinne als Zuflucht zu Herzen nehmen, dann haben wir wirklich einen Platz in uns, dem wir vertrauen können. Ne? Wir haben dann wenigstens eine, wo wir schon über Gewissheit und Sicherheit sprechen, beziehungsweise das Gegenteil, Ungewissheit und Unsicherheit. Wir haben wenigstens die Gewissheit, dass wir einen Ort der Zuflucht haben. Was um uns herum passiert, was als nächster Gedankengang oder als nächste Emotion in mir aufwallt, ist immer noch eine ganz andere Geschichte. Aber sie wird immer empfangen mit dieser Instanz des Gewahrseins, ne? Dieser erkennende Buddha in uns selbst, könnte man jetzt auch salopp sagen. Das in uns, was erkennt, was sich gewahr ist, was im Hier und Jetzt sich nicht auf irgendwelche Reisen einladen lässt, die uns in die Konfusion führen, in irgendwelche automatischen Reaktionen oder Kommentare und Zusatzkommentare, die völlig unnötig sind, die Lösung des Problems nur verlagern oder verschieben, bestenfalls, oder uns gar nicht überhaupt die Möglichkeit geben, überhaupt zu bemerken, dass wir da vielleicht es mit einem Problem zu tun haben, zu dem wir höchstpersönlich beigetragen haben. Also das wäre eine sehr intelligente, weise Form der Art und Weise, wie wir uns verbinden können in zugegeben turbulenten Zeiten und weniger turbulenten Zeiten. Und wenn die Dinge eben wunderbar sabaidi, also sehr bequem, sehr angenehm laufen, dann heißt es besonders wachsam zu sein. Denn es bleibt nicht so. Ne? Es verändert sich. Auch die angenehmste Erfahrung, die wunderschönste Urlaub am Palmenstrand nimmt am Ende. Die idealste Beziehung verändert sich. Und es treten neue Situationen ein, neue Dinge, wo wir quasi eingeladen sind, uns denen zu stellen und eben einen weisen Umgang zu finden, anstatt einen Umgang, der basiert auf den Ansprüchen, die unser Ego stellt. Unser Ego oder unser Selbst stellt immer Ansprüche auf der Basis von Vorlieben und Abneigungen. Und dieses Korsett der Vorlieben und Abneigungen ist ein sehr enges, weil es nur innerhalb einer bestimmten Bedingtheit operiert und funktioniert. Alles, was außerhalb von dem ist, ist bedrohlich, angsteinflößend, darf nicht zugelassen werden, kann nicht sein, muss verleugnet werden, muss draußen gelassen werden. Oder muss bekämpft werden mit aller Macht, unterdrückt werden. Aber der weise Ansatz, der Buddho, also der Erkennende, das erkennende Element oder die erkennende Instanz in uns, verweilt einfach damit, akzeptiert es so, wie es ist, erlaubt sich auch, es zu fühlen, auch wenn es höchst unangenehm ist, den Gefühlen zu gestatten, so zu sein, wie sie sind. Und dann entsteht das Kuriose, man könnte sagen, dieses kleine Wunder der Achtsamkeit oder des Gewahrseins, dann können sich Dinge lösen. Und diese Dinge lösen sich dann nicht auf der Basis unseres Willens oder weil wir den Anspruch haben, ja, ich praktiziere aber jetzt so fleißig und da muss doch jetzt was passieren. Also das passiert auf der Basis dieses sehr keine Forderungen stellenden, aufmerksamen, gelösten Formen der Zuwendung. Wir gestatten allen Dingen, die in unserem Bewusstsein auftreten, zunächst einmal so zu sein, wie sie sind. Und das hört sich vielleicht ein bisschen profan an, aber das ist eine sehr gute Voraussetzung, um im im Sinne dieser erkennenden Instanz unseres Herzens richtig in die Spur zu kommen. Zunächst einmal geht es darum, wirklich zu registrieren, den Dingen zu gestatten überhaupt, ihnen ein Existenzrecht einzuräumen. In manchen Dingen räumen wir überhaupt kein Existenzrecht ein, sind wir von vornherein dagegen. Und viele dieser Dinge sind derartig automatisch, einfach aufgrund unserer Prägung und Konditionierung, haben wir einfach auch bestimmte Vorbehalte. Ne? Manches darf einfach nicht an uns ran. Und im Buddha-Dhamma sprechen wir immer davon, dass wir unser Geist, unser Herz öffnen. Was bedeutet das? Es ist keine romantische Idee im Sinne einer romantischen Beziehung. Oh, ich öffne mein Herz dir gegenüber, Liebling. Sondern es ist eine Öffnung, ein vorbehaltloses Öffnen gegenüber den Eindrücken, die im Geist, im Herz passieren. Und daraus entstehen dann die nächsten Schritte, die uns dahin führen, dass bedrückende, beengende, vom Ego bestimmte Eindrücke sich lösen können und wir die Erfahrung machen können, was es bedeutet, mit einem Herz zu leben, was quasi im Gewahrsein verwurzelt ist. Also diese Form, diese bestimmte Form der Zuwendung des Gewahrseins wird immer mehr zu unserer zweiten Natur zunächst, bis es dann irgendwann zu unserer ersten Natur wird. Wir leben aus dem Gewahrsein heraus. Denn letztendlich sind wir das, ne, wenn wir ganz genau schauen. Und alle diese Kapriolen des Geistes geschaut haben, dann sehen wir, dass wir im letztendlichen Sinne, und dabei zitiere ich jetzt unseren Lehrer Lompo Someto, dass wir Gewahrsein sind. Wir können Gewahrsein nicht zum Objekt machen und uns fragen, ja, wo ist dieses Gewahrsein, wo ist das denn, wie finde ich das denn? Sondern wir können es nur sein, ne? Unmittelbar. Solche Dinge lassen sich nicht objektifizieren. Aber wir können es erkennen. Wir wissen genau, wenn wir bewusst, gewahr oder achtsam sind, oder? Und das ist die Richtung, in der sich der Erkenntnisweg oder ein Aspekt, in der sich der Erkenntnisweg des Buddha-Dhamma bewegt. Es gibt natürlich viele weitere Aspekte, die damit hineingelangen. Und ich habe angefangen heute Abend mit der Dankbarkeit, diesem Eindruck der Dankbarkeit und hat vielleicht auch diesen Hintergedanken, dass ich also, vor allen Dingen auch wenn ich mich so sprechen höre, eben Dankbarkeit empfinde für das, was ich erhalten habe an Belehrungen und Eindrücken, eben überhaupt in diesem Leben darauf aufmerksam gemacht geworden zu sein, dass es diese Möglichkeit des Erwachens gibt. Ja, diese Möglichkeit, sich gewahr zu sein, bewusst zu sein, anstatt ständig nur vereinnahmt zu sein von den Eindrücken. Bis zu meinem, ich weiß nicht genau, Ende der 20er, wusste ich nicht, dass diese Möglichkeit besteht. Etwas ist im Geist passiert, etwas ist im Gemüt entstanden, und ich habe eine Geschichte daraus gesponnen, ein kleines oder großes Melodrama geschaffen. Und jetzt, mittlerweile natürlich, haben sich die Dinge verändert. Und dafür empfinde ich große Dankbarkeit. Sowohl generell, das richtet sich an die konkreten Lehrer in diesem Leben natürlich. Ich habe Ajahn Sumedho als einen sehr wichtigen für mich erwähnt, aber es geht auch natürlich weiter an die thailändischen Lehrer und dann bis zurück in all die erwachten Wesen über die Jahrhunderte bis zum Buddha selbst. Und das ist etwas, was bis vor einigen Jahren auch noch etwas befremdlich war, wo ich eher so das Gefühl hatte, ja, ich sollte eigentlich dankbar sein, aber ich fühle das nicht so richtig. Und ich hörte dann manchmal andere von Dankbarkeit reden und sagen, wie Dankbarkeit sie sind, und manchmal im regelrechten Überschwang. Und ich war richtig so etwas neidisch und dachte, Mensch, das hätte ich auch gern. Ich wäre auch gern so dankbar, aber ich habe es nicht. Ich empfinde es einfach nicht so. Ich musste also da praktisch anfangen, wo ich mich befand. Und vielleicht bin ich auch nicht der überschwängliche Typ. Das stimmt. Aber dass die Dankbarkeit da ist, das kann ich mit Fug und Recht behaupten und sagen und mit euch teilen. Und vielleicht habt ihr ja auch etwas in diesem Sinne zu teilen. Und von daher möchte ich jetzt auch schließen, damit auch schließen.